Willkommen bei den Heizungstunern, dem Podcast für Heizungsbauer, Installateure und alle, die sich für Wärmetechnik interessieren. In dieser Show tauchen wir tief in die Welt der Heizungsanlagen ein, sei es der hydraulische Abgleich, hygienische Trinkwasserbereitungen, Fernwärme, Fußbodenheizung oder Smart-Home-Lösungen.
Wärme trifft Wissen.
Ich bin Tobias.
Und ich der Florian.
Und zusammen sind wir die
Heizungstuner.
Hallo Florian.
Hallo Tobias. Na, Ostern gut verbracht.
Ja, Ostern war super, war mal eine schöne Zeit, Wetter war top, Straßen waren trocken. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, du hast jetzt dann auch die Sommerreifen drauf in deinen gebirgigen Landschaften, oder?
Ja, die Straßen sind trocken, das sogenannte Weihfleisch bei uns war wieder perfekt. Wir haben uns den Ranzen vollgemacht und endlich auch bei mir die Sommerreifen um. Und wie auch du prophezeit hast, 2 Kilowattstunden weniger Verbrauch.
Ja, also, ist irre, was Reifen ausmachen, ne?
Ja, definitiv. Ja. Ja.
Du Florian, das letzte Mal haben wir ja ganz interessante Themen gehabt, wie auch heute. Wir wollen heute mal reden über das Thema Sektorkopplung. Und dafür haben wir, damit wir nicht mit unserem Halbwissen glänzen müssen, haben wir einen wirklichen Fachmann mit dabei. Das ist der Jan Erik, der ist auch von Danfoss, kommt aus der Zentrale. Und deswegen sagen wir, hallo Jan Erik.
Hallo Tobias, hallo Florian.
Servus, grüß dich.
Schön, dass du dabei bist. Magst du dich vielleicht selber ganz kurz mal vorstellen, damit wir und auch die Zuhörer wissen, was du denn im Unternehmen Danfoss machst, was so deine Aufgaben sind?
Ja, sehr gerne. Also ich bin ja im Danfoss Climate Segment in der System und Technology Abteilung und da bin ich Direktor bei der Hydronischen Control Solutions. Und was ich denn so bei Danfoss mache, das ist an sich sehr verschiedene Sachen, aber ich sehe mal zu, wo bewegt sich denn das Energiesystem hin? Welche Rolle kann die Fernwärme da mit Vorteil spielen? Und welche, sagen wir mal, Lösungen und Produkte haben wir bei Danfoss? Und wie können sich diese Enden etwas mehr zusammenkommen? So generell formuliert. Das heißt, etwas von allem, hoffe ich.
Das hört sich sehr gut an. Etwas von allem, das ist immer ganz toll. Was ist denn konkret, wenn du sagst Fernwärme, wie sich die weiterentwickeln kann? Wir kennen ja die klassischen Fernwärmenetze, die wir in großen Städten haben. Wir kennen auch das eine oder andere kleine Nahwärmenetz. Sektorkopplung, was kann man sich denn da ganz grob darunter vorstellen?
Ja, die Sektorkopplung, also etwas simpel ausgedrückt, ist Sektorkopplung das Zusammenkoppeln der Energiesysteme, der Sektoren. So dass eine Synergie entsteht, die eine bessere Energieeffizienz aufweist, als die Summe der einzelnen Systeme es bringen kann. Und gerade hier, auch wenn es zu den Kosten kommt, ist Sektorkopplung eine kostenoptimale Lösung. Im Prinzip wird ein Energiebeiprodukt von dem einen Prozess in einem anderen verwertet, anstelle diese Energie zu verlieren.
Das heißt jetzt für mich vielleicht ganz, ganz einfach betrachtet, es geht um Energieerzeugung und wahrscheinlich noch viel mehr um Energiespeicherung.
Ja, die Energiespeicherung ist hier sehr wichtig. Also was man sagen kann, ist, dass viele Prozesse, die haben ja eine Wärme, eine Abwärme. Und gerade die Abwärme kann man denn in zum Beispiel der Fernwärme ausnutzen, anstelle das, sagen wir mal, wegzukühlen. Und das ist sehr wichtig in der Sektorkopplung. Aber auch das Zusammenbinden verschiedenen Sektoren, also verschiedene Sektoren haben verschiedene Energien zur Verfügung. Und da erreicht man ein besseres, sagen wir mal, Resultat, wenn man das vernünftig zusammenkoppeln. Sagen wir mal, die Energieströme von einem Prozess, anstelle das zu verlieren, wird es in einem anderen Prozess, sagen wir mal, vergütet und hat einen Wert. Das ist an sich der Kernpunkt der Sektorkopplung.
Das heißt im Prinzip eine Weiterentwicklung, wenn ich das verstehe, der jetzigen Fernwärmeerzeugung. Man kennt ja die Systeme, dass, was weiß ich, in einer Stadt ein Gaskraftwerk steht, das einen großen Teil der Energie bereitstellt. Vielleicht nebenher noch eine Müllverbrennungsanlage. Die beiden Anlagen laufen zusammen, erstellen die Energie dann entsprechend, die zur Verfügung steht in dem Fernwärmenetz. Aber wenn ich dich jetzt da richtig verstehe, bedeutet es auch, zusätzliche Energiequellen zu haben, zum Beispiel durch Abwärmethemen.
Ja, das ist richtig. Und man kann sagen, es ist ja an sich an man denkt eher an ein multidimensionales System, wo man verschiedene, sagen wir mal, Energieformen hat, die man zur Wendung bringt, anstelle jetzt, sagen wir mal, einen einfachen Boiler und dann einen Verbrauch und nur basierend auf diesen Boiler im Prinzip zu haben. Und gerade heute, ja, wo viel zum Beispiel der Elektrizität von wieder erneuerbaren Quellen kommt, das heißt, man hat sehr fluktuierende Energie. Das heißt, wir haben ja Photovoltaik, wir haben Wind, wenn Sonne scheint, wenn der Wind weht. Aber das müssen wir ja dann auch verwenden, wenn das vorhanden ist. Und gerade da spielt die Fernwärme ja eine sehr, sehr zentrale Rolle. Denn es hat auch damit zu tun, was ist die Energiequalität. Wenn wir jetzt uns ein Gebäude anschauen, das erwärmt werden muss, ja, dann haben wir ja Sanitärwarmwasser, wir haben Heizung. Das sind ja im Prinzip alles Energiequalitäten, die relativ niedrig liegen. Das heißt, wir brauchen nur thermische Energie, sagen wir mal bei 60 Grad. Und gerade das ist ja der Vorteil der Fernwärme. Da können wir diese Energie für gerade diese Anwendung nehmen.
Ich glaube, Jan-Erik, das ist ganz ein wichtiger Punkt auch, weil gerade die letzten Jahre war ja bei uns in Deutschland und in Österreich ein riesiger Photovoltaik-Boom. Und die Idee ist ja nur mehr dahingegangen, dass wir nur mehr Strom speichern und riesige Batterien überall aufstellen. Und diese Idee, dass wir Wasser erwärmen mit einem Heizstab und da ja viel, meiner Meinung nach auch viel günstiger, denn diese Energie speichern können, ist ja zum Teil auch vergessen worden, weil dieser riesige Hype war. Und jetzt gibt es ja Gott sei Dank doch wieder schöne Projekte dort und da, wo wieder große Speicher gebaut werden und wo diese günstige Energie dann auch gespeichert wird. Ich denke, es ist ja die Energie in Wasser zu speichern, ist ja um ein Vielfaches günstiger wie in Batterien immer das Ganze zu speichern. Und das ist ja gar nicht immer notwendig, bin ich auch der Meinung.
Nein, gerade weil der Bedarf an sich mit Warmwasser ausreicht. Und da hat man einen Kostenfaktor bei der Speicherung, sagen wir mal, elektrische Batterie verglichen mit thermischen Lager um einen Faktor 100. Und das macht gerade das thermische Lager, wie du sagst, Florian, höchst interessant. Und da redet man ja von Tageslager, Wochenlager, aber auch saisonale Lager. Und gerade mit der Lagerung haben wir eine sehr große Flexibilität. Das heißt ja im Prinzip, wir können ja die großen Wärmepumpen oder die direkten elektrischen Boiler am Fernwärmewerk dann fahren, wenn wir sehr viel wieder erneuerbare Elektrizität zur Verfügung haben, die ja dann auch niedrige Kosten haben pro Kilowattstunde. Und vielleicht ist der Bedarf dann nicht im Fernwärmenetz, aber wir können das sehr effizient speichern. Und so haben wir im Prinzip eine sehr kostengünstige Batterie gemacht mit thermischen Speichern. Das ist ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, die Speicherung, ja.
Ich glaube, da ist ja auch durchaus ein Thema, dass es an vielen dezentralen Orten passieren kann. Wenn wir jetzt mal perspektivisch denken, wie so ein Netz ausschauen kann, dann reden wir ja von kleinen Ortschaften bis hin zu Stand heute mittelgroßen Städten. Das wird ja wahrscheinlich sehr aufwendig sein, einen ganz großen Speicher irgendwo hinzubauen. Es ist ja sicherlich auch möglich, dezentral über die Fläche verteilt dann verschiedene solche Punkte zu haben.
Ja. Das auf jeden Fall. Und jetzt reden wir von thermischen Speichern. Man soll das auch so sehen, dass Gebäude sind ja im Prinzip auch thermische Speicher. Das heißt, man kann an sich die Wärme verschieben zeitlich. Natürlich nicht so lange wie ein großes thermisches Speicher. Aber man kann zum Beispiel die Wärme am Morgen verschieben, damit man so eine Spitzenlast nicht bekommt. Und das ist natürlich eine Lösung, die hier auch relevant ist zu erwähnen. Also speichern kann man verschieden machen in dem Aspekt.
Das heißt aber auch nicht nur in Warmwasserspeicher, sondern vielleicht auch in anderen physikalischen Speichern, wenn es um Kraft geht, dass man irgendwas, wie vielleicht bei so einem Pumpspeicherwerk früher, dass man irgendwas, irgendein Gewicht, laienhaft in die Höhe pumpt und dann da kinetische Energie zur Verfügung hat. Ist sowas praktikabel oder wird sowas schon gemacht?
Es wird, also man kennt ja die elektrische Hydrospeicherung. Und wenn man Gebirge hat und große Seen hat, die sind so, sagen wir mal, in der Höhe belegen sind oder man kann die Höhe justieren vom Wasserspiegel, dann ist das sehr, sehr effektiv. Und es gibt da verschiedene Ansatzpunkte, wie man das machen kann. So kann man ja denn die Elektrizität, sagen wir mal, speichern. Aber gerade in der Fernwärme geht es ja auch darum, dass der Energiebedarf, das ist eine Temperatur von 60 Grad. Da sind die thermischen Speicher denn an sich die erste Wahl, wenn ich mal so sage.
Aber das heißt auch, glaube ich, wenn man jetzt der Installateur oder der Planer ist, in Zukunft wird es, glaube ich, auch wichtiger sein, dass man sich anschaut, welches Gebäude habe ich, erzeugt dieses Gebäude Energie, Abwärme zum Beispiel, wenn ich denke auf einen Supermarkt, da wird ja speziell dann in den warmen Sommermonaten trotzdem auch relativ viel Energie durch diese Abwärme auch erzeugen, durch die Kühlung, die dann auch gebraucht wird.
Ja, das sind ja gerade das, was ein Fernwärmenetz sehr gut kann an sich. Man kann relativ einfach die Energie aufsammeln und anderswo nützlich machen. Ja, richtig, das Supermarkt ist ja ein sehr gutes Exempel. Denn also, wenn der Supermarkt die eigenproduzierte Energie von die Kühlung der verschiedenen Produkte im Kühlregal nicht selber verwendet, dann ist die normale Lösung ja oder die Lösung, die man verwendet hat, einfach übers Dach abzukühlen. Und gerade die Wärme kann man ja dann verwenden. Und auch zum Beispiel in Sonderburg, da haben wir ja ein Krankenhaus. Im Krankenhaus braucht man auch Kühlung für das Gebäude, aber auch für die medikotechnischen Instrumente. Und gerade da macht die Kupplung zur Fernwärme eine gute Synergie, denn die Wärme, die Kühlung, die man produziert, wird ja in Wärme resultiert in Wärme im Prinzip, und die kann man ja dann in der Fernwärme ausnutzen.
Das ist eine schöne Sache eigentlich. Dadurch, ich kühle Lebensmittel in meinem Kaufhaus habe, kann ich mich durch diese Abwärme am Abend mit der gleichen Energie dann wieder duschen am Ende des Tages. Das ist irgendwie ein schöner Kreislauf, wenn ich auf so eine Stadt denke.
Das stimmt. Das sind jetzt alles relativ große Anwendungen. Ist sowas denkbar, dass das, ich sag mal, in kleineren Anwendungen auch stattfindet? Eine mittelgroße Firma, die hat irgendwo einen EDV-Raum, und wer da schon mal drin war, der weiß, dass es da fast Saunatemperaturen hat. Das heißt, so ein kleiner Raum hat ja Wahnsinnsabwärme. Dort, wo die Rechner, wo die Server stehen, ist sowas auch schon nutzbar, oder geht es bisher nur, ich sag mal so, großindustriell?
Nein, es geht auch in kleineren, sagen wir mal, Maßstab. Und hier im Hauptsitz von Danfoss in Nordborg in Dänemark, da haben wir ein Rechenzentrum, das so in der großen, also relativ klein ist. Wir machen da 350 Kilowatt Wärme, und das ist ein sehr kleines Rechenzentrum im Vergleich zu, wir reden ja sonst immer von Megawatts und sogar heute bei Gigawatts. Und das kann man sehr gut verwenden, diese Wärme. Es geht auch in kleinen, und das Supermarkt hat ja auch nicht sehr viel Energiekapazität. Das ist ja, wie gesagt, ein Supermarkt, und trotzdem macht das einen guten Sinn, das zu verwenden.
Mit welchen Produkten macht man denn sowas? Hat man da ganz laienhaft, ganz einfach einen Wärmetauscher, den man da irgendwo einbaut?
Ja, also für Supermarkt, da gibt es ja so ein Produkt wie dieses Heat Recovery Unit. Das ist an sich ein Modul, und das baut man, sagen wir mal, in der technischen Anlage ein, und das heißt, man hat da ein Warmgaskühler von der Kühlanlage, da wird die Wärme entnommen, und das kommt dann in ein Speichersystem, und das Speichersystem sorgt dann dafür, dass die richtige Menge ins Gebäude kommt, und wenn das Gebäude sozusagen versorgt ist, wird die restliche Menge ins Fernwärmenetz gemacht. So, dann muss man sich Wärmetauscher, Regulierungsarmaturen, Motorstellventile, Regler und auch Warmwasserbehälter vorstellen.
Das heißt, unsere Zuhörer sind ja sehr viele Installateure, auch Planer. Das heißt, es sind durchaus alles Themen, die von denen erledigt, geplant und gebaut werden können. Da ist das jetzt kein Hexenwerk als solches, dass das irgendwie, Weltraumtechnologie ist, sondern das ist praktikabel und durchaus einsetzbar. Ne?
Ja. Also das sind die normalen, sagen wir mal, Prinzipien von Wärmeübertragung und Regelung, die da ins Spiel kommen. Was allerdings natürlich etwas eine Herausforderung ist, das ist, dass man als Installateur muss man dafür sehen, dass man sowohl Kenntnisse hat im Kühlbereich als im Wärmebereich. Und das sind nicht so richtig die technischen Herausforderungen, aber die Systeme können zum Beispiel vom Regler etwas verschieden sein. Das heißt, man muss sich etwas auskennen, aber so von der Theorie hier und der Regelungstechnik ist da eigentlich nicht viel Neues, möchte ich sagen.
Da gehört wahrscheinlich dann dort und da auch ein Schnitt oder eine Verschmelzung zwischen Kälte- und Wärmetechnik, aber bei uns ist ja das doch relativ strikt getrennt bis dato noch, aber da wird sich wahrscheinlich in Zukunft dann auch das ein oder andere tun. Welche Frage sich mir dann auch noch stellt, Jan-Erik, wir haben ja da dann verschiedenste Temperaturniveaus, die wir aus unseren Wärmequellen rausbekommen. Wo geht da die Reise hin? Was ist da vernünftig? Geht es immer weiter Richtung Niedertemperatur oder gibt es dann doch wieder Hochtemperaturanwendungen? Wie wird das da zum Beispiel in Sonderburg gelöst?
Ja, also in Sonderburg, da arbeitet man sehr, sehr gezielt daran, die Temperaturen im Fernwärmenetz so auszulegen, dass die so niedrig wie möglich sind, ohne dass man in den Gebäuden an sich die Temperatur erhöhen muss, zum Beispiel mit Boostern. Das könnte entweder direkt elektrisch oder Wärmepumpen sein. Das heißt, eine Sommervorlauftemperatur von vielleicht 60, 65 Grad ist an sich die Zielstellung. Und denn wenn es, und das im meisten Zeit der Saison oder des Jahres. Und denn wenn es wirklich kalt wird, dann kann man auch die Temperatur hochfahren. Das muss man denn damit auch einbeziehen. Aber es ist schon wichtig, dass man dahin arbeitet, dass das Netz mit niedrigeren Temperaturen betreiben werden kann, sowohl im Vorlauf, aber wie auch im Rücklauf. Vorlauf natürlich wegen der, ja sagen wir mal, verschiedenen Energiequellen, die man denn anzapfen kann. Das heißt, je niedriger die Temperatur ist, die man braucht, desto mehrere Möglichkeiten hat man im Prinzip. Und die Rücklauftemperatur deswegen, weil man ja auch eine gewisse Kapazität im Netzwerk hat.
Ja. Und man muss ja auch natürlich die geltenden Normen, speziell wenn es jetzt Richtung Trinkwasser geht, je nachdem, wo in welchem Bereich ich unterwegs bin, diese 45 bis 55, 60 Grad, je nachdem, ob es im Krankenhaus ist oder irgendwo eine Wohnanlage, die muss ich ja trotzdem auch dann noch einhalten können.
Das muss man, und da muss man sich auch mal sehen, ja, wie sieht die Situation bei den Verbrauchern aus? Mhm. Ist das vielleicht Wohngebäude, was kann man da mit Wohnstationen machen? Oder sind das Spezialanwendungen? Und wenn man denn dahin kommt, wo ein Teil des Netzes nur sehr wenige hohe Temperaturen an sich brauchen, dann kann man auch gerade in diesen Gebäuden die Temperaturen hochfahren oder boosten. Mhm. Und dann hat man die Vorteile, dass das generelle Netz auf niedrigere Temperaturen kommt. Und gerade da ist das ja auch sehr wichtig, dass die Gebäude, sagen wir mal, richtig eingestellt sind. Also wir haben ein Exempel in Sönderborg, ich glaube, das ist nicht ganz unnormal. Man kann an sich die Heizung mit relativ niedriger Temperatur fahren, aber der Endbraucher muss auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die ganze Heizungsfläche richtig verwendet wird. Das heißt, man hat vielleicht eine Wohnung, da sind drei Heizkörper warm, zwei sind kalt. Ja, da braucht man natürlich eine höhere Vorlauftemperatur, als wenn die Heizkörper gleichmäßig verwendet werden und die ganze, sagen wir mal, Heizkörperoberfläche ins Spiel kommt. Und gerade da ist das ja wichtig, dass man die richtige Regelung hat und dass man den richtigen, sagen wir mal, hydraulischen Ausgleich realisiert.
Das ist ja ein Thema, dieser hydraulische Ausgleich oder hydraulische Abgleich. Den haben wir hier auch schon mal behandelt und ist ja für uns bei Danfoss ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nicht nur unser Steckenpferd, sondern auch für die Praxis natürlich ein ganz großes Thema, Energie zu sparen. Wenn ich mir so eine Anlage anschaue, du hast jetzt Sonderborg häufig mal erwähnt, muss man vielleicht sagen, dass das eine Stadt im Süden Dänemarks ist. Da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Video, das können wir vielleicht im Text verlinken. Das und ich glaube, seit 2007 schon dort ein Fernwärmenetz aufgebaut wird, das das ganz klare Ziel hat, irgendwann kein CO2 zu verbrauchen und genau in dieser Entwicklung seit eben jetzt vielen, vielen Jahren geht. Wenn ich mir vorstelle, eine Kommune oder eine kleine Stadt in Deutschland, Österreich, wo auch immer, jetzt zu sehen mit dem Stand heute und eine Perspektive, das irgendwo hin zu entwickeln, dann muss ich ja im ganz, ganz Kleinen anfangen. Wie wächst denn so ein System? Kann ich da wirklich anfangen mit sagen, ich schließe jetzt mal, ich sage es um eine Zahl zu sagen, mal 5 Häuser und einen Gewerbebetrieb zusammen und wir versorgen da im Kleinen und lassen das Ganze dann wachsen?
Also so ist die Fernwärme ja jedenfalls entsteht in sehr vielen kleinen Örtern, vielleicht mit etwas größeren Anlagen auch oder mit etwas mehr Verbrauchern. Das Wichtigste ist natürlich, dass man die richtige Wärmegrundlage hat. Das heißt, da muss ein Bedarf sein und man muss relevante Energie zur Verfügung haben oder zur Verfügung stellen. Das ist sehr wichtig. Und dann denke ich mal, was auch sehr wichtig hier ist, ist an sich die Energieplanung. Jetzt ist das ja, in Dänemark hat man ja Energieplanung gemacht seit den 70er Jahren wegen der Ölkrise. Und da hat man gesagt, gut, dies wird ein Fernwärmegebiet, dies wird dann vielleicht ein Gasgebiet anstelle. Und so hat man an sich das Beste von beiden Systemen bekommen. Aber auch sehr die lokale Initiative hat sehr viel bedeutet in Dänemark. Also da sind lokale Kräfte, die das gemacht haben. Was man natürlich nicht vergessen soll, das ist auch eine Langzeitinvestition, denn es kostet ja Geld, die Röhre, die Fernwärmeröhre zu verlegen, die Anlagen zu bauen. Und das heißt, man muss eine zeitliche Perspektive haben, die vielleicht ja 20 Jahre ist oder sowas.
Wenn ich da so auf Deutschland und sicherlich auch Österreich blicke, dann haben wir es da ja immer mit kommerziellen Unternehmen zu tun, den Energieversorgern, deren Ursprungsaufgabe natürlich mal ist, mit Energie zu versorgen, aber im Zweiten dann natürlich auch entsprechende Gewinne zu erwirtschaften, das heißt wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ideell gesprochen, aber ideal wäre ja so ein System als Non-Profit-Unternehmen, die sagen, wir stellen die Energie zur Verfügung, wir sind quasi ein Teil der öffentlichen Infrastruktur, sodass jeder Gewinn, der erwirtschaftet wird, vielleicht auch ganz transparent dargestellt werden kann und dann wieder investiert werden kann in eine Verbesserung oder Vergrößerung des Systems.
Effizienz.
Genau, genau.
Ich glaube, das bedeutet an sich viel. Und gerade weil das aus historischen, vielen kleinen Orten sehr lokal getrieben wurde, da kennt man an sich die Personen, die sich da das so, sagen wir mal, in die Reihe gebracht haben. Das Non-Profit-Konzept, man kann natürlich etwas Geld zur Seite legen, um die Investierung zu machen, wie du schon sagst, Tobias. Aber gerade, dass man an sich richtig im selben Boot sitzt, auch wie die anderen Fernwärmeunternehmen. Das heißt, dass man sehr viel voneinander lernt und man hat die Zahlen und man hat Erfahrungsauswechslungsgruppen und einige Fernwärmeunternehmen spezialisieren sich dann in eine Richtung und andere in eine andere Richtung und man lernt sich sehr viel voneinander da. Und deswegen haben wir in Dänemark sehr niedrige Temperaturen im Netz und wir sind auch sehr innovativ, wenn es zur Sektorkopplung kommt. Weil wir sehen das als ein Teil unserer Infrastruktur. Und gerade wenn man jetzt nur auf einen Energieträger setzt, sagen wir, wir wollen nur Elektrifizierung, ja, dann wären die Investierungen ja in Windturbinen, in Photovoltaik ja viel, viel, viel zu hoch, weil alles denn elektrisch ist. Gehen wir und binden die Fernwärme vernünftig ein, ja, dann können wir viel, viel mehr Energie, sagen wir mal, wiederverwenden. Und damit sparen wir auch im Energiesystem. Und das heißt an sich, wenn man die kostoptimale Lösung möchte, dann muss man gerade die Sektorkopplung mit einnehmen.
Du hast ja ganz viel, Jan-Erik, von Möglichkeiten gesprochen, wo Energie herkommen kann. Und diese Vernetzung dieser Energie ist ja wohl offenbar das, ich sag mal, der zentrale Punkt, ne? Die verschiedenen Energiequellen zusammenzufügen, um dann die ganzen Verbraucher zu versorgen. Das ist ja, glaube ich, in mechanischen Themen gar nicht so einfach zu erledigen. Das heißt, da ist die Digitalisierung vermutlich sehr wichtig. Wir haben vor einigen Episoden ja mal den Kollegen Paul dabei gehabt, der uns über unsere Lean-Heat-Software berichtet hat, was dann die, ich sag mal, Überwachung, Steuerung des Energieverbrauches darstellt. Das ist doch bestimmt ein Thema, das bei euch auch betrachtet wird, diese Lean-Heat-Software oder zumindest andere Bereiche dann für diese Energieerzeugung und Zusammenführung zu nutzen.
Ja, denn man kommt an sich von einer Situation historisch gesehen, wo die Wärme ja ein Beiprodukt der Stromerzeugung ist. Und das heißt, Stromerzeugung, das hat man optimiert und ausbalanciert. Und die Wärme hat man dann an sich ins Netz geschickt und wurde dann so gut wie möglich verbraucht. Und heute, wenn man viele verschiedene Produktionseinheiten hat, man hat sie nicht nur an einer Stelle, man hat sie an verschiedenen Stellen. Man hat das Netzwerk mit den Möglichkeiten, aber auch Begrenzungen im Netz. Und man hat Speicher auch an verschiedenen Lokationen verteilt. Das heißt, das kann man nicht mehr so einfach im Kopf optimieren. Und gerade da kommt jetzt auch die variierenden Elektrizitätspreise. Das heißt, man muss wirklich dazu schauen, dass man das wirklich kostenökonomisch optimiert. Und das ist keine banale Optimierungsaufgabe. Und gerade deswegen ist die Digitalisierung ja so wichtig. Sowohl, sagen wir mal, am Fernwärmewerk, denn da hat man vielleicht 5, vielleicht 10 verschiedenen Produktionseinheiten, die optimiert werden sollen. Man hat das Netzwerk, wo man an verschiedenen Stellen Wärme einspeichert. Und da hat man natürlich die Verspätung im Netz, man hat die hydraulische Begrenzung und dann haben wir die Gebäude. Und gerade in den Gebäuden, wie wir schon anfangs angesprochen haben, da haben wir auch eine thermische Flexibilität. Das heißt, einige Gebäude kann man denn mit Vorzeit vielleicht etwas vorzeitig mit Energie, sagen wir mal, beladen. Und dann, wenn andere sich einkoppeln, dann hat man nicht diese Spitzenleistung innerhalb einer Stunde oder wenige Stunden. Das heißt, das ist an sich von der Produktion bis zum letzten Heizkörper. Das System muss man optimieren. Und da hat man natürlich viele, viele Variablen, die man in Schach halten soll, sozusagen.
Ich glaube, da kann man dann abschließend kann man sagen, es gibt viele, viele Variablen, die man beachten kann, aber es gibt auf der einen Seite auch viele, viele Chancen, die sich dadurch ergeben, weil ich kann ja so viele Energieformen dann nutzen, vom Supermarkt angefangen, übers Krankenhaus, ich kann puffern in die Häuser, also ich habe ja da wirklich viele, viele Möglichkeiten auch und ich glaube, wenn man will, findet man da überall Möglichkeiten, um eben solche Sektoren zu koppeln.
Ja, und man soll auch nicht vergessen, dass gerade bei diesen multiplen Energieformen, das gibt auch eine Versorgungssicherheit. Und man kann dann sagen, wenn jetzt der Preis in einer Energieform sehr viel steigt, dann hat man vielleicht andere auch, die man mit in Bezug nehmen kann. Das heißt, Versorgungssicherheit bedeutet an sich auch mehr und mehr. Und da sind diese Systeme mit mehreren, sagen wir mal, energieproduzierenden Einheiten sehr wichtig. Man hat Redundanz im Prinzip.
Das ist ja auch so der Punkt, der bei der, wenn man das Wort mal bemüht, auf Energiewende immer wieder als Kritikpunkt dargestellt wird, wenn wir auf Sonne und Wind uns stark versteifen, dass wir sagen, es gibt Phasen in der Zeit, wo vielleicht keine Sonne und kein Wind ausreichend da ist. Und genau diese Redundanzen sind, glaube ich, dann der springende Punkt, der ja, von Angst zu sprechen ist schwierig, aber der diese Vorbehalte vielleicht wegnehmen kann, zu sagen, unsere Energieversorgung ist nach wie vor sicher, auch wenn wir den ökologischen Schritt gehen, ohne CO2-Emissionen das weiter betreiben zu wollen. Ich fand das jetzt total spannend und mich würde es wahnsinnig interessieren, auch nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen, welche Formen tatsächlich, wir haben jetzt von Supermärkten gesprochen, von kleinen EDV-Räumen, vielleicht haben wir da die Möglichkeit, in der nächsten Zeit nochmal mit dir zu sprechen, Jan-Erik, um das ein bisschen im Detail zu betrachten, welche Varianten wir da haben.
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit und wir können ja mal schauen, was konkret haben Sie denn in Sonderbruch und genau. Was sind die Pläne? Und auch, dass der Hauptsitz von Danfoss spielt da eine wichtige Rolle als ein gutes Exempel, wie man an sich die Industrie mit einbinden kann und welche Vorteile das geben kann. Darüber können wir uns gerne nochmal unterhalten.
Das klingt super spannend. Also ich muss auch sagen, abschließend, glaube ich, kann man wirklich sagen, es ist eigentlich schön. Man hat da eine lokale Sache, man kann mit dieser Kopplung auch eine gewisse Sicherheit in die Systeme reinbringen und am Ende des Tages sind wir CO2-neutral auch noch. Also ich sehe da eigentlich ja nur Vorteile bei dieser Sache und das müssen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal noch genauer anschauen. Wie der Tobias schon gesagt hat, das Video auf jeden Fall, das ist, glaube ich, sicher sehr empfehlenswert. Das packen wir rein.
Und danke.
Dann sagen wir vielen, vielen Dank, Jan-Erik, für diesen tollen ersten Einblick in die Sektorkopplung. Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder.
Super, ich freue mich darauf.